Hier gibt es Haus und Grund fürs Ohr, den Podcast für Eigentümer und Vermieter im Ländle. Ich bin Leif Ahrens. Wer eine Wohnung kauft, braucht nicht nur den Schlüssel für die Eingangstüre, egal ob Sie selbst drin wohnen oder ob Sie vermieten. Hier gibt es alles, was Sie wissen müssen, wenn Ihnen ein oder mehrere Objekte gehören. Der Tag wird kommen, an dem Sie zum Beispiel das erste Mal vermieten oder auch der Tag, wenn Sie nach vielen Jahren als Vermieter selbst einziehen wollen. Wie geht das alles? Auf geht's. 20 Minuten vollgepackt mit Fakten und Geschichten, die Eigentümer und Vermieter einfach kennen müssen. Die starten hier. Wie sollte es anders sein? Ich habe wieder eine Menge Fragen. So vom eigenen Häuschen träumen ja viele. Ich kann mich noch erinnern, wie es bei mir war, bevor ich das erstmal drüber nachgedacht habe und wie dolle ich Puls hatte. Jetzt ist nun die Frage, soll man den Traum wahr werden lassen, ja oder nein? Habe ich einen, dem kann ich jetzt Löcher in den Bauch fragen, nämlich Ulrich Wecker von Haus und Grund Stuttgart. Hi Uli.
Grüße dich.
So, was ist jetzt schlauer, mieten oder kaufen?
Gibt's keine abschließende Antwort dafür. Wir freuen uns als Eigentümergemeinschaft über beide. Also wir freuen uns über jeden Eigentümer, über jeden Immobilieneigentümer, weil das einmal unserer Grundidee entspricht. Wir glauben an das private Immobilieneigentum auch als volkswirtschaftlichen Faktor. Wir finden es gut, vielleicht einen Spruch vorneweg. Uns ist lieber ein Volk von Eigentümer anstatt Volkseigentum zu haben. Aber das Entscheidende ist die persönliche Lebenssituation. Also wenn ich Immobilie heißt ja schon im Namen, ich werde Immobilie. Also es steht irgendwo fest. Ich kann nicht mit der herumreisen. Wir freuen uns nämlich auch über jeden Mieter, denn mit den Mietern generieren wir Erträge. Das ist unser Geschäftsmodell. Kurzum, es muss jeder für sich, bevor sich mit der Frage befasst, eigentlich sich mit seiner persönlichen Situation mal befassen.
Okay.
Bin ich Handlungsreisender und muss durch die Republik oder durch die Welt reisen, werde ich ständig versetzt? Oder ist mir schon klar, ich bleibe an der und der Stelle, gründe eine Familie und will auch eine Immobilie dazu haben? Bin ich auch überhaupt der Typ, statt Festgeld bei der Bank mir eine Immobilie anzutun und die nachher auch bewirtschaften zu müssen, wenn ich sie vermiete. Das sind so grundlegende Lebensentscheidungen. Backsteine sind auch nicht für jeden die richtige Vermögensform. Das kann man auch mal vorneweg sagen.
Hast du schon mal jemanden gehabt, wo du gesagt hast, du bitte niemals, kauf niemals eine Immobilie?
Nein, aber ich habe schon bei uns in der Beratung gesehen, zum Beispiel Erben, die eine Immobilie geerbt haben, aber keine Ahnung davon hatten, die jetzt auch noch nicht mal in der Lage waren, ihren Mieter da einen Brief zu schreiben, die zu uns gekommen sind, ja, der Mieter bezahlt nicht. Dann sage ich zu denen erstmal, ihr habt die mal angerufen, gefragt, wieso die eigentlich nicht zahlen. Ah nee, da müssen wir doch zum Rechtsberater von Haus und Grund gehen. Er sagt, nee, da müsst ihr erstmal bitte selber danach gucken, wer das nicht kann. Und sich auf sowas nicht einlassen kann, der soll sich lieber Festgeld bei der Bank hertun, weil Festgeld ruft nachts nichts an, wenn der Wasserhahn tropft.
Ja, da hast du recht. Also lass uns doch mal einsteigen. Ich wette, diese Folge hier, sie heißt ja nun auch Augen auf beim Immobilienkauf, hören eher diejenigen, die gesagt haben, wir haben vielleicht schon immer gemietet, möchten jetzt aber was kaufen. Wann ist denn der ideale Zeitpunkt?
Ja, also zum Beispiel für Selbstnutz. Also wenn eine Familie sagt, ich will jetzt hier sesshaft werden, ein Familienheim, dann in der Regel mit Familiengründungsphase plus minus, wenn man schon ein bisschen auch Eigenkapital vielleicht angesammelt und angespart hat. Wenn man sich seiner Sache im sonstigen Umfeld sicher ist, man kann das Leben ja nicht durchplanen, es kommen immer Unwägbarkeiten und Überraschungen. Aber das wäre sicherlich der richtige Zeitpunkt. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich wohne lieber selber zur Miete, kaufe mir aber trotzdem irgendwo eine Wohnung. Das ist sicher wertbeständig, die vermiete ich. Ich bin jung, unabhängig, habe schon ein bisschen Geld zusammengespart und bin bereit, mich auf diese Abenteuer einzulassen.
Ich finde auch, zu dem, was du vorher gesagt hast, das ist auch so ein Stück weit Verantwortung. Wenn ich sage, ich habe halt schon andere Immobilien oder andere Anlagesorten und ich will jetzt auch noch ein bisschen was für die Gemeinschaft tun, ich will nicht selbst einziehen, aber ich vermiete es, ist ja auch irgendwo so ein Stück weit, du gibst der Gesellschaft was.
Ja, klar, also dass der ein oder andere Eigentümer da auch altruistische Motive da hat, okay. Ich finde es aber auch ehrlich zu sagen, ja, eine Immobilie ist eigentlich in der Regel eine sichere Wertanlage und eine verlässliche Wertanlage und ich kann auch damit Geld verdienen. Das will ich nicht verhehlen. sowohl aus den Mieterträgen wie auch aus den Wertzuwächsen heraus. Das ist auch durchaus in Ordnung und man muss da gar nicht immer da altruistisch unterwegs
So,
sein.
So aus deiner Praxis, so aus deinem Alltag, laufen Leute dann so rum, gucken mal in die Fenster, vielleicht steht ja irgendwo so ein Aufkleber zu verkaufen, oder gehen die gleich systematisch ran? Weil das, was ich mal gelernt habe, ist eigentlich Lage, Lage, Lage ist das Wichtigste. Vielleicht noch ein bisschen was auch die Größe, die Ausstattung, all solche Dinge. Also sind so die ich sag mal, die Einsteiger in die Immobilienanlage sehr sortiert oder gehen die noch viel nach Geschmack?
Es sind ganz viele Faktoren. Man kann jetzt auch nicht irgendwie sagen, das ist das Wichtigste. Also das kann der Weg zum Arbeitsplatz sein, das einen zum Beispiel schon mal ein bisschen im Suchkriterium eingrenzt. Es gibt Leute, die sagen, naja, ich bin hier handwerklich begabt, ich bin auch geeignet für schon einen Altbau, wo man ein bisschen was machen muss, oder andere, die sagen, oh, ich nehme es lieber nur vom Neubau, weil da weiß ich, dass ich die nächsten 30 Jahre irgendwie Ruhe habe. Also das kann man nicht so generell sagen. Man muss das für sich selber zusammentragen und überlegen. Man sollte sich auch nicht irgendwie von bunten Prospekten oder Bauträgerprospekten da leiten lassen. Der Markt ist eigentlich relativ transparent. Die Internetportale, wo die meisten Sachen drüber verkauft werden oder auch über Makler, kriegt man eigentlich einen ganz guten Marktüberblick, was geht. Und eins ist auch klar, die Preise, die mal irgendwo ausgewiesen sind, die werden auch nicht immer unbedingt bezahlt. Also da ist immer Verhandlungsmasse dahinter.
Okay, jetzt frage ich mich nur, vielleicht so als Einsteiger, ist ja das Szenario im Raum, du hast ja gesagt, ich werde erstmal immobil, klar, deswegen heißt das Ding ja Immobilie, und vielleicht möchte ich sie aber auch wieder verkaufen. Jetzt haben wir ja andere Völker, wenn ich mir so die USA angucke, die kaufen und verkaufen Häuser, so schnell kannst du gar nicht gucken. Hier ist es ja immer eher so, das ist eine Entscheidung für länger. Lässt sich denn eine Wohnung gut vermieten oder wiederverkaufen? Kann ich das am Anfang schon immer sagen? Weil das kann ja sein, dass ich das erst in 15 Jahren vielleicht angehen will, also ein Wiederverkauf.
Ja, also das sollte man immer irgendwo in der Hinterhand haben. Immobilien lassen sich auch immer verkaufen. Also das ist schlussendlich eine Frage des Preises, aber dass man eine Immobilie hat, die gar nicht veräußerlich ist, das gibt es in der Regel nicht, insbesondere in den Ballungsgebieten. Du hast vorher schon diesen alten Spruch da angebracht, Lage, Lage, Lage. Das stimmt auch nach wie vor. Ich sage aber, nach Lage, Lage, Lage kommt noch was viel Wichtigeres, nämlich die Wirtschaftslage. Die haben wir lange ausgeblendet, auch in den größeren Städten, gilt auch im Übrigen hier für Stuttgart. Also wenn man sich überlegt, ob seine Immobilie langfristig, nachhaltig, werthaltig sind, ist nicht nur die Mikrolage, wo es jetzt unbedingt steht, sondern vor allem die Frage, kommen denn in der Ort, wo die Immobilie steht, dauerhaft Leute zum Arbeiten, die auch anständige Mieten bezahlen können, die sich auch so ein Haus irgendwann mal wieder leisten können. Und das sind gerade in Gebieten, sag ich mal, mit industriellem Umbruch, muss man sich das schon etwas genauer angucken. Und das Zweite ist heutzutage, und das wird immer deutlicher beim Kauf, ist der energetische Zustand. Das darf man nicht ausblenden. Der hat bisher gerade in den Ballungsgebieten noch nicht so den großen Faktor gespielt, aber das kommt immer mehr.
Okay, jetzt hast du gerade auch schon angesprochen, es gibt diese bunten Kataloge, bei denen du immer mal so ein bisschen vorsichtiger bist. Welche Risiken aus deiner Sicht stecken denn in solchen Dingen, wenn das Abschreibungsmodelle sein sollen oder wenn da irgendwelche Mietgarantien gegeben werden? Ist es okay oder müssen da bei mir erstmal, ich will nicht sagen Alarmglocken schrillen, aber so Vorsichtsglocken schrillen?
Also klar, es gibt ja da unterschiedliche Modelle, auch steuerlich motiviert. Ich bin eigentlich eher der Freund von klaren Linien und sagen, also wer sich eine Immobilie hertut, der soll sich in der Regel auch dauerhaft in der Lage sein, sich selber darum zu kümmern. Also zumindest auch mit diesem Anlagemodell befassen zu können. Und das ist ja nicht nur der Ersterwerb, sondern nachher auch die Bewirtschaftung. Also wenn ich zum Beispiel in Stuttgart wohne und mir eine Wohnung in Hamburg kaufe zum Vermieten, ist das sicherlich nicht falsch, aber ich muss mir halt die Frage gefallen lassen, wer kümmert sich darum, weil irgendwas muss man immer tun. Das ist übrigens das Geschäftsmodell der privaten Vermieter. Also die zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr, sehr viel selber um das Objekt herum machen. Natürlich tun die da nicht irgendwie Treppenstufen neu pflastern, aber die tun es organisieren und machen. Man kann auch Immobilien natürlich verwalten lassen, aber das da hat man natürlich immer jemand dazwischen geschaltet. Man kann es nicht so da dran hinsehen. Man kann es auch vielleicht nicht preislich optimieren. Und man zahlt natürlich auch immer eine Gebühr dafür. Das geht dann in der Rendite weg.
Ich habe jetzt mich vorbereitet auf diese Folge, indem ich mal tatsächlich die KI gefragt habe. Ich habe demnächst einen Podcast mit dem Ulrich Wecker, Haus und Grund Stuttgart. Ich will das erstmal eine Immobilie kaufen. Was muss ich denn alles fragen? Was gibt's da so für Möglichkeiten? So, da kamen ganz viele Dinge, die ich nachvollziehen kann, über die haben wir auch gerade schon geredet. Aber dann kam was, da habe ich wirklich nur Bahnhof verstanden. Frag ihn, welche Kosten können entstehen bei Umwandlungs- und Privatisierungsobjekten? Kannst du mir das erklären oder ist das so ein Sonderfall, dass man den gar nicht berücksichtigen muss?
Naja, also bei Umwandlungs- und Privatisierungsobjekten, das sind ja klassischerweise jene Modelle gewesen, wo ungeteilte Mehrfamilienhäuser in Wohnungseigentümergemeinschaften aufgeteilt wurden. Also es war zunächst ein einheitliches Haus, da kam kein, da, das ist wie eine Art Bauträger, der hat die Objekte aufgekauft, aufgeteilt und dann kleinteilig weiter verkauft. Das war durchaus ein Modell, auch in den größeren Städten in den 80er und 90er Jahren, ist jetzt wieder ein bisschen abgeflaut. Das kann man durchaus machen. Da kauft man quasi keinen Neubau, sondern im Zweifel irgendwo einen sanierten Altbau. Aber man muss, dort gibt es eine böse Falle, die man kennen muss, wenn man dort eine Wohnung erwirbt, die schon vermietet ist. Also das ist ja klassisch bei diesen, das sind ja bestehende Objekte. Mhm. Da wohnt ja jetzt schon im Zweifel jemand drin. Und man erwirbt die. Und die werden während der Zeit des Vermietetseins aufgeteilt in Wohnungseigentum. Dann hat man als Vermieter, kommt man zumindest in den Großstädten, wo es gesetzliche Regelungen gibt, nicht ohne weiteres in die Wohnung hinein mit einer Eigenbedarfskündigung. Ja, da gibt es Kündigungssperrfristen von 5 Jahren oder teilweise noch länger. Und das Zweite ist, in solchen Fällen bei einem Wiederverkauf hätte ein Mieter sogar ein Vorkaufsrecht. Also da muss man ein bisschen aufpassen bei diesen Privatisierungsobjekten. Sind aber Sonderfälle, sind am Markt etwas, ja, eher rückläufig.
Okay, aber im Grunde genommen immer besser, wenn ich was im Auge habe, nochmal bei dir vorstellig werden und fragen.
Aus dem Grund war es fast alles.
Sehr gut. Wenn ich eine
Im Übrigen auch ohne KI.
Das glaube ich unbesehen. Ich wollte ja nur wissen, was ich dich fragen soll. Und ich dachte mir, vielleicht denkt dieses Ding noch an irgendwas und hätte ich jetzt nicht dran gedacht.
Warum ist natürliche Intelligenz noch vorhanden?
Sehr gut, also ich spreche mit einer NI jetzt sozusagen.
So schaut's aus.
Ich liebe deinen Humor. Sag mal, für mich ist Altbau das Größte. Ich finde es total cool, alleine da durchzulaufen, mir zu überlegen, wer kann da schon alles gelebt haben, gewohnt haben, was sind da für Geschichten, die Mauern erzählen könnten. Ich finde, Altbau klingt schon toll. Jetzt gibt's andere, habe ich auch Freunde, die sagen, naja komm, das ist eine Gebrauchtwohnung. Ich finde, das klingt gleich ganz anders. Nichtsdestotrotz hat mich das drauf gebracht, wenn ich so eine Gebrauchtwohnung habe. Im Auge, also wo schon mal jemand drin gewohnt hat. Ja. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da, bitte unbedingt drauf achten?
Ja, also die sogenannten gebrauchte Immobilien, egal ob das eine Wohnung ist oder ein Haus, die werden in der Regel unter Gewährleistungsausschluss verkauft. Das heißt, beim Auto würde man sagen, gekauft wie gesehen und Probe gefahren. Und so ist es bei der Wohnung auch, wenn es eine gebrauchte Wohnung ist, dann muss man die so nehmen, wie sie steht und liegt und es wird die Gewährleistung dafür ausgeschlossen. Ja, das heißt, das volle Risiko des Zustands geht auf den Erwerber über, mit Ausnahme sogenannter versteckter Mängel. Also das sind solche, die man bei einer normalen Besichtigung hat nicht erkennen können, die aber der Voreigentümer kannte. Über die hätte er aufklären müssen. Wenn er es nicht tut, dann ist ein versteckter Mangel, diesen vom Gewährleistungsausschluss nicht erfasst. Lange Rede, kurzer Sinn, wer eine gebrauchte Immobilie erwirbt, sollte sie sich mit einem Fachmann zunächst mal anschauen, ob dort irgendwelche bautechnischen Themen versteckt sind oder ein Problem noch aufkommen kann. Ist immer besser, wenn man vorher weiß, was man erwirbt, als wenn man hinterher die Überraschungsbox aufmacht.
Was wird denn das heißen? Gehe ich dann mit dem Experten da durch und sage den momentan da drin wohnenden Menschen, rückt mal alle Schränke von der Wand, nicht, dass sie dahinter einen Wasserschaden versteckt hat?
Also wenn ich ein 100 Jahre altes Haus kaufe, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich im dritten Stock oben noch irgendwie Schimmel hinter der Türe habe. Da würde ich eher woanders hingucken, da würde ich im Keller mal anfangen, ob da aufsteigende Feuchtigkeit ist. Ich würde gucken, ob am Dach Dachgebälk, zum Beispiel Schwammbefall ist. Das sind so Dinge, die wirklich bösartig dann sind und dann auch sehr, sehr aufwendig. Da geht es nicht um, dass die Leitung alt sind, dass die irgendwann mal ersetzen muss. Das habe ich irgendwie auf dem Plan. Aber die dicken Klopper, die muss man schon, ja, die muss man fachmännisch mit angucken lassen. Und das ist, da muss man dafür auch ein bisschen Geld abstecken. Ja, und die Fachleute arbeiten ja irgendwie nicht umsonst. Aber das ist in der Regel gut investiertes Geld.
Okay.
Und ansonsten gilt Fragen, Fragen, Fragen. Also jetzt wirklich auch durchzugehen mit dem jetzigen Eigentümer, ihn zu befragen. Und da muss er auch dann wahrheitsgemäße Auskunft geben. Also zumindest das, was er weiß.
Würde heißen, ich mache mal mein Handy an mit der Diktiergerät-App und zeichne das alles auf, um nachher auch nachweisen zu können, was da ist, oder ist das jetzt schon zu viel?
Ja, zum Beispiel, oder ich nehme das als Garantieerklärung mit in den Kaufvertrag hinein, dass der Verkäufer garantiert, dass das und das nicht vorhanden ist. Das, so kriege ich es auch ein bisschen besser in Griff, weil ich muss alles in die Notarurkunde reinbekommen. Ich kann jetzt nicht irgendwie so ein Nebenabreden oder sowas treffen, sonst muss alles beurkundet sein.
Okay, jetzt gibt es ja diese wirtschaftlichen Risiken. Gibt es sonst noch irgendwas, was mir das Leben zur Hölle machen kann? Also irgendwelche Probleme, die entstehen können?
Klar, es kann alles Mögliche sein. Also zum Beispiel auf vertraglicher Seite, wenn das Objekt bisher vermietet ist, ja, dann sollte man sich auf jeden Fall mal die Mietverträge zeigen lassen und sich garantieren lassen, dass keine Nebenabreden getroffen sind. Ja. Dass da keine, auch wenn ich ein Mehrfamilienhaus kaufe, muss ich ja wissen, wie die Mieten, werden die Mieten pünktlich bezahlt, sind ordentliche Mietverträge da, gibt es vielleicht schon Rechtsstreitigkeiten mit bestehenden Mietern. Das muss ich alles erfahren, explorieren. Da muss ich mir auch Zeit nehmen, da muss ich mir wirklich einen Kopf dazu machen und sich auch in dieser Frage im Ankauf vielleicht vorher erstmal beraten lassen, wenn man selber kein Profi ist und das zum ersten Mal macht. Lieber vorher schlau machen, als hinterher sich eine blutige Nase holen.
Ja, das glaube ich gerne. Jetzt gibt's ja bei Wohneigentumsgeschichten, also wenn du dir eine Wohnung irgendwo ausgesucht hast, diese Geschichten immer Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung und so weiter, muss ich die komplett lesen oder gibt's da auch so ein paar Dinge, wo du sagst, das ist wichtig, das gehört da rein, könnte man rausnehmen und achte bitte du drauf, dass es drinsteht.
Ja, also ich würde auf jeden Fall mal die Teilungserklärung mir anschauen, insbesondere was die sogenannte Kostentragungsregeln angeht, also damit klar ist, wer was bezahlt. Aber wenn ich eine Eigentumswohnung kaufe, empfehle ich noch was viel Spannenderes zu lesen, zumindest mal die letzten 3, 4 Protokolle der Eigentümerversammlungen, weil die erzählen in der Regel auch spannende Geschichten, zum Beispiel wie ist die Situation? Ist es eine verstrittene Eigentümergemeinschaft? Kratzen die sich schon gegenseitig die Augen aus? Dann kann die Wohnung noch so schön sein. Dann muss ich mir natürlich fragen, wenn ich da irgendwie so ein paar Berufsquerulanten da drin habe in der Gemeinschaft, muss ich mir das unbedingt antun. Dann kann die Wohnung noch so schön einen Deckenstuck haben und noch so günstig sein. Aber das brauche ich da nicht unbedingt. Also das finde ich fast noch viel spannender.
Ja, kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, weißt du, das sind solche Geschichten, die du siehst, die vielleicht schon längst wieder vergessen haben. Weil man kann ja auch Menschen, die im gleichen Haus wohnen, irgendwann mal ignorieren, weil man sie nicht mag.
Ja, und wenn ich eine Eigentumswohnung kaufe, dann würde ich mir auch noch die sogenannte Beschlusssammlung zeigen lassen. Die Verwalter müssen ja die Beschlüsse fortlaufend dokumentieren, weil ich muss auch diese Beschlüsse, die vor 5 Jahren irgendwo mal gefasst wurden, als Neueigentümer gegen und für mich gelten lassen.
Solche Dinge wie Kosten, die verteilt werden, Stimmrechte und all solche Dinge, auch wie ich was nutzen darf. Wo finde ich dazu Informationen?
Ja, in der Regel in der Teilungserklärung und in der sogenannten Abgeschlossenheitsbescheinigung und Aufteilungserklärung. Ja. Also da muss man auch den Plan ein bisschen daneben legen. Und es gibt da durchaus auch Altgebäude, wo Dinge rumschlummern, die man einfach so nicht unbedingt und auf den ersten Blick das sieht. Aber wirklich das Wichtigste ist mal in der ersten Anschau sich die letzten Protokolle nochmal geben zu lassen. Wenn dort rumgestritten wird, dann eher Finger weg, auch wenn die Wohnung noch so toll ist.
Steht das denn da wirklich drin? Also Meinungsverschiedenheit zum Thema XY?
Ja, das man sieht ja schon zum Beispiel, wie abgestimmt wird. Also wenn immer so knapp hin und her abgestimmt wird oder wenn der Verwaltungsbeirat da nur knapp gewählt wird und da Kritik geäußert wird oder wenn der Verwalter mehrere Anläufe braucht, um den Wirtschaftsplan aufzustellen oder zu spät dran war, das kann man schon mit geschultem Blick, zwar jetzt nicht auf Punkt und Komma, aber man kriegt ein ganz gutes Gespür, ob es da ob da noch Glutnester sind. Ja, also es raucht nicht immer da raus, aber die Glutnester, die kann man schon irgendwie finden.
Also letzten Endes immer gucken, ob es nahezu einstimmig alles abgestimmt wurde, dann kannst du einen Haken dran machen, wenn es eher so 50-50 ist.
Ja, doch auch wenn, es gibt ja welche, die streiten schon mit dem Verwalter rum und was und dann wäre ich da eher... Wäre ich eher zurückhaltend und eher vorsichtig.
Inwiefern würdest du dich immer wieder zurücknehmen? Du sagst, das passt eigentlich alles auf den ersten Blick. Ich schlage nicht sofort zu, sondern ich gebe mir nochmal, sind es Tage, sind es Wochen, wo du sagst, nochmal drüber schlafen.
Ja, also würde ich in jedem Fall machen, weil Immobilienkauf ist ja nicht irgendwie was, wo man sich da irgendwie zwei Kochtöpfe da beim Kaufhof da holt, sondern das ist in der Tat in der Regel eine Lebensentscheidung. Gerade auch für junge Familien, die verschulden sich dafür, denen ist klar, wenn sie da jetzt reingehen, dann sind sie da mit Gedeih und Verderb da auf eine Generation damit mit verhaftet. Ihnen muss klar sein, sie müssen sich vielleicht auch einschränken im nächsten Urlaub, dass die Kreditrate bezahlt werden muss. Da muss wirklich alles passen. Da muss man auch eigene finanzielle Puffer haben, um mal eine gewisse Durststrecke da mit durchstehen zu können oder einen Puffer zu haben, wenn irgendwo was saniert werden muss, dass ich da mitmachen und mitziehen kann. Das wäre mir eigentlich viel wichtiger und da darf man sich klar von dem Traum, dass da alles glänzt, nicht blenden lassen, sondern muss dann nochmal ein Stück Kämmerlein gehen und auch gemeinsam zu Hause entscheiden, ob das machbar und darstellbar ist.
Für das erste Mal, was beobachtest du? Wie viel Zeit nehmen sich die Menschen da so im Schnitt?
Also in der Regel ist so eine Entscheidung, eine Immobilie zu kaufen, die fällt man morgens nicht unter der Dusche. Ja, sondern das ist schon irgendwie ein Prozess, egal ob ich die Immobilie als Kapitalanlage zum Vermieten her tue oder zum eigenen drin wohnen, also zum selbstgenutzten Wohneigentum. Diese Entscheidung, die trifft man in der Regel nicht entlang einer Immobilie, die man da irgendwo gesehen hat, sondern die tut man im Zweifel zu Hause am Küchentisch zunächst mal klären. In welche Richtung soll sich das Leben einfach jetzt entwickeln? Und ich würde mir auch diese Entscheidung unabhängig von einer bestimmten Immobilie mal vorab für mich klarlegen, ob ich das will. Dann würde ich mein Geld zusammenzählen. Dann würde ich mir überlegen, bin ich bereit, mich einzuschränken? Will ich das auf diese Dauer dann machen? Wenn diese Vorfragen geklärt sind, dann würde ich auf die konkrete Suche gehen.
Und witzig,
dann würde ich mir auch erst ein Raster machen. Selbst wenn man in einer Großstadt sucht, ja, sollte die Immobilie an der richtigen Ecke stehen. Dann ist manchmal sinnvoller zu gucken, ist der Kindergarten in der Nähe und komme ich mit dem Fahrrad an den Arbeitsplatz als die zweite Stuckdecke.
Was wir auch gemacht haben, als wir dann immer geguckt haben, meine Frau und ich, haben wir gesagt, wir nehmen sechs Wohnungen, die wir uns suchen oder sechs Objekte. Drei davon in Vierteln, die wir kennen, wo Freunde wohnen, wo wir gern ausgehen und drei, wo wir noch nie waren. Wo du denkst, ja, in meiner Stadt war ich überall schon. Und es war interessant zu sehen, was du dann so für ein Gefühl dafür kriegst, wo vielleicht auch andere Dinge stehen, wo wichtig sind. Und was dir irgendwie wichtig ist, hat mir extrem geholfen. Also die Hälfte kenne ich schon und die andere Hälfte kenne ich noch nicht. Dann wusste ich anschließend ein bisschen genauer, was ich gerne will.
Ja, das ist sicherlich sinnvoll.
So, und jetzt wissen eigentlich alle Bescheid, wie es funktioniert, bevor man das erste Mal zuschlägt. Vielen Dank für spannende Gedanken und Hintergründe.
Sehr gerne.
Haus und Grund fürs Ohr. Der Podcast für Eigentümer und Vermieter in Ländle. Können Sie überall hören. Beim Kochen, in der Sauna, beim Autofahren oder auch beim Gassi gehen. Alles, was Sie hier hören, macht das Eigentümerleben einfacher. Am besten gleich abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge. Und lassen Sie gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Mehr Info zu den Themen gibt's auf hausundgrund-stuttgart.de. Und übrigens, der Countdown zur nächsten Folge läuft immer neu am zweiten Montag eines Monats. Bis dann.